bin ich jetzt an und ihr seid da. Wunderbar. Also nochmal einen wunderschönen guten Morgen auch von mir und ein gesegnetes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet und ich hoffe, man darf das überhaupt noch sagen. Das Jahr ist schon ein paar Tage alt und wahrscheinlich gibt es irgendwo in Deutschland eine Norm, in der bestimmt ist, bis wann man noch ein gesegnetes neues Jahr wünschen darf. Wir sind ja als Deutsche so, wir sind da sehr genau. Wir nehmen alles sehr genau. Hast du dir für dieses Jahr bestimmte Dinge vorgenommen? Hast du Neujahrsvorsätze? Vielleicht sagst du, ja, ich habe es aufgegeben. Es ist ja eh immer irgendwie jedes Jahr das Gleiche. Ich nehme mir was vor und irgendwie funktioniert und klappt es ja doch nicht. Oder du sagst dir, nee, ich will diese Zeit am Anfang daraus bewusst nutzen, um nach vorne zu schauen, um zu gucken, was sind meine Ziele? Welche Dinge will ich verändern? Und ich glaube, das ist gut, dass wir uns immer wieder Ziele setzen und sagen, ich möchte in meinem Leben auch ein paar Dinge wieder ändern. Ich möchte mehr Wert auf meine Gesundheit legen. Ich möchte fitter werden. Ich möchte besser bei FIFA werden. Oder was auch immer du auf deiner Konsole spielst. Ich möchte mehr Bücher lesen. Es gibt so viele Dinge. Manche davon sind vielleicht ein bisschen sehr oberflächlich, aber es gibt auch andere Dinge, die sind vielleicht, liegen noch ein bisschen tiefer. Du sagst, ey, ich möchte mehr in Freundschaft investieren. Ich möchte mehr in meine Beziehung investieren. Ich möchte mehr in meine Familie investieren. Und wir merken, wenn wir uns diese Fragen stellen, dass wir vielleicht immer wieder ein Stück tiefer gehen können und tiefer. Und irgendwann kommst du vielleicht an einen Punkt und denkst dir, ja, ich muss mal generell über mein Leben nachdenken. Was ist überhaupt meine Berufung? Warum bin ich überhaupt hier? Ich glaube, dass du heute hier bist, hat einen Grund. Oder die Frage, wo komme ich her? Und wo gehe ich hin? Und wir merken plötzlich, wenn wir uns diese Fragen stellen, oh, es wird plötzlich ganz schön tief. Und diese Fragen sind vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten. Und wir machen das oft zu Hause, dass wir nicht unbedingt an Neujahr, sondern auch immer wieder uns hinsetzen und sagen, ey, was haben wir für eine Vision für unser Leben? Wo wollen wir hin? Wo sehen wir uns in 2 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren? Und ohne das immer in Stein zu meißeln, aber zu gucken, sind wir noch on track? Haben wir unseren Fokus klar? Wissen wir, wohin wir gehen? Wissen wir, was wir wollen für unser Leben? Und ich glaube, eins der besten Möglichkeiten, das herauszufinden, woher wir kommen, wohin wir gehen, wozu wir bestimmt sind hier auf Erden, ist, in die Bibel zu schauen, in Gottes Wort, in seinem Wort zu lesen. Und das möchte ich heute mit euch tun. Ich habe einige Bibelstellen rausgesucht. Ich weiß nicht, ob wir die schon sehen. Es sind einige, weil es mir wichtig war zu sagen, ich möchte heute bewusst auch Gottes Wort sprechen lassen. Meine Worte können vielleicht nicht das hundertprozentig wiedergeben, aber Gottes Wort ist so viel umfangreicher, da steckt so viel Wahrheit drin. Und wenn du heute deine Bibel mitgebracht hast, schlag sie auf. Vielleicht hast du heute wunde Daumen nachher. Wir werden durch einige Bibelstellen durchgehen, aber ich glaube, das steckt so viel Wahrheit drin. Und ich möchte anfangen direkt mit dem ersten Vers. 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott. Dann geht es weiter, den Himmel und die Erde. Aber die ersten 4 Worte sind so entscheidend. Am Anfang schuf Gott. Ich bin davon überzeugt, dass er der Anfang ist. Er war schon immer da. Gott steht im Mittelpunkt. In Psalm 90, Vers 2 lesen wir, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott war von Anfang an da und wird für immer da sein. Ich finde das beruhigend. auch wenn ich das in der ganzen Fülle gar nicht so verstehen kann. Von Ewigkeit zu Ewigkeit sprengt ehrlich gesagt ein bisschen mein Verstand. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du das hundertprozentig verstehst, melde dich bitte nachher bei mir und erklär es mir. Ich wäre dir sehr dankbar. Aber ich glaube, die meisten von uns haben eine schwere Vorstellung von Ewigkeit. Allein das zeitlich zu erfassen, ist unmöglich. Ich habe in den letzten Tagen aber nochmal neu verstanden, was das heißt, in dieser Gewissheit zu leben, dass Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit da ist und zu verstehen, wo ich in dem Ganzen stehe, fordert mich echt heraus. Aber dafür möchte ich mich aufmachen und verstehen, wer dieser Gott ist, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Was nützt es mir, wenn ich weiß, er war schon immer da und wird auch immer sein, wenn ich aber nicht weiß, wer er wirklich ist? Also müssen wir uns die nächste Frage stellen und uns herausfordern lassen, hinzugucken, wer ist denn dieser Gott? Was macht sein Wesen aus? Und ein Wort, was immer wieder auftaucht im Zusammenhang mit Gott, oder sind eigentlich mehrere Wörter, aber bestimmte Wörter, die immer wieder auftauchen, ist die Herrlichkeit Gottes, seine Ehre und sein Ruhm. In Psalm 19, Vers 2 lesen wir, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Also wir wissen nun, Gott war von Anfang an da, er schuf Himmel und Erde und all das verkündet seine Herrlichkeit. Und ich habe vorhin so ein bisschen noch aus dem Fenster geschaut und habe so die gefrorenen Blumen gesehen. Und das ist so, das sieht so malerisch aus. Es ist so ein bisschen Glanz von Herrlichkeit. Und ich möchte euch mal fragen, wenn ihr an die Schöpfung denkt, an Herrlichkeit, welche Dinge fallen euch ein? Sagt es einfach mal, ruft das mal mir zu, ich schreibe es mal auf. Gibt es irgendwas, was euch begeistert, wo ihr sagt, ey, das drückt für mich Herrlichkeit aus, wenn ich mich umschaue. Das Meer. Meer. Berge. Licht? Licht. Weite. Gibt es noch was? Moos. Nachthimmel, ich schreibe mal Sterne auf, das ist kürzer. Tiere, Wasserfall, Bonuspunkt. Also wir merken, Kinder. Es gibt uns, wenn wir darüber nachdenken, es gibt unzählige Dinge, die für uns Herrlichkeit widerspiegeln. Vielleicht ist es auch der mancher, der sagt, ja, das sind für mich seltene Erden. Und du denkst, hey, warum seltene Erden? Ja, das wird in deinem Handy wird das verbaut. Und manche sagen, boah, das ist für mich Herrlichkeit. Ja, es gibt aber Dinge auf dieser Erde, die wir zu uns zunutze machen können, ob wir das gut oder schlecht nutzen, sei jetzt mal dahergestellt, aber es ist so viel in unserem Umfeld vorhanden, was diese Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Und wir sind dabei, als Menschen den Kosmos zu erforschen, weil wir sagen, so viel an Herrlichkeit um uns herum und so viel in unserem Universum, es ist so unfassbar groß, das kann doch gar nicht für uns alleine sein. Und wir schicken irgendwelche Raumsonden in den Orbit und suchen nach anderen Lebensformen in der Erwartung, da muss doch mehr sein, das kann doch nicht nur für uns sein. Wenn wir das aber auf Gottes Herrlichkeit beziehen, glaube ich, kann der Kosmos nicht groß genug sein, wenn wir danach forschen, was seine Herrlichkeit ausmacht. Und ich habe ein Stück weit mehr verstanden, was diese Herrlichkeit für mich bedeutet. Und damit möchte ich heute euch mit hineinnehmen und wie großartig diese Herrlichkeit ist, all das, was ihr gerade hier schon beschrieben habt, was wir aufgeschrieben haben, ist dazu bestimmt, Gott zu loben. In Psalm 148, die Verse 1 bis 13 lesen wir: Halleluja, lobt den Herrn im Himmel, lobt ihn dort in der Höhe, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn ihr himmlischen Heere, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn ihr leuchtenden Sterne, lobt ihn auch im fernsten Weltall. Es gibt, glaube ich, Dinge auf dieser Welt, in unserem Kosmos, in unserem Universum, die haben wir noch nie gesehen. Und zu Lebzeiten stelle ich mir die Frage, werden wir das überhaupt sehen? Werden wir das, was an Herrlichkeit überhaupt da ist, überhaupt begreifen und sehen? Und ich möchte mit einem Zitat aus Goethes Faust, 2. Akt, Vers 2220 antworten: Nein. Ich glaube, es gibt Dinge, die bleiben uns für immer auf dieser Welt einfach verborgen. Warum? Weil wenn wir uns die Schöpfung angucken, die ganze Herrlichkeit, die da unten verborgen ist, letztendlich nicht für uns bestimmt ist, in erster Linie. Wir dürfen es genießen, uns das anschauen und sagen, ey, wie großartig ist diese Schöpfung, wie großartig muss dieser Gott sein. Aber so wie wir das gerade im Psalm gelesen haben, dass alles Gott lobt, zeigt uns, dass in erster Linie alles dazu bestimmt ist, Gott zu loben. Darin liegt vielleicht ein Teil unserer Bestimmung. Und ich habe mich aufgemacht und nochmal nachgeforscht, dieses Wort Herrlichkeit, was so oft in der Bibel beschrieben ist. Herrlichkeit, Ruhm und Ehre. Was es in Wirklichkeit im Ursprünglichen bedeutet. Und wenn man in das Alte Testament guckt, lesen wir oft im Hebräischen, ich kann jetzt nicht hundertprozentig Hebräisch, aber so ein paar Worte kann man sich ja auch erarbeiten, steht das Wort Kabot. Kabot. Und die ursprüngliche Bedeutung von Kabot ist Schwere oder Gewicht. Die Herrlichkeit Gottes drückt eine Schwere, ein Gewicht aus, die wir vielleicht gar nicht ermessen können. Gott hat unglaublich viel Gewicht in seinem Wesen, in seiner Herrlichkeit. Und im Neuen Testament, das im Ursprünglichen im Griechischen geschrieben wurde, steht der Begriff Doxa. Doxa, was so viel heißt wie Meinung, gute Meinung. Und wenn viele Menschen eine gute Meinung über etwas haben, dann kann man auch sagen, es hat einen Wert. Es hat einen großen Wert. Wenn wir also über die Herrlichkeit Gottes sprechen, dann sprechen wir darüber, über etwas, das großes Gewicht und einen großen Wert hat. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wenn wir uns weiter angucken, worin sich Gottes Herrlichkeit immer wieder widerspiegelt. Wo dieser Wert, diese Bedeutung, diese Wichtigkeit, wo sich das alles drin spiegelt. Wir sehen Gottes Herrlichkeit in der Menschheit. 1. Mose 1, Vers 26. Dann sprach Gott: Nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sein Wesen, sein Gewicht, sein Wert spiegelt sich in unserer DNA. Du bist nicht aus Zufall entstanden, sondern du bist aus Gottes Herrlichkeit geschaffen. Wir sind zu seiner Ehre geschaffen, in seiner Herrlichkeit. Und wenn ich mir das vorstelle, all die Dinge, die wir gerade benannt haben, all das, was wir sehen, All das, worin so eine unglaubliche schöpferische Kraft steckt, liegt auch in uns. Gottes Herrlichkeit liegt in uns. Mich haut das zwischendurch immer wieder von den Socken und ich denke, boah, das ist krass. Das ist krass. Ein Gott, der so voller Herrlichkeit ist, hat mich erdacht, hat dich erdacht. Und die Herrlichkeit Gottes spiegelt sich in so vielen Dingen wider, zieht sich durch die ganze Bibel, wo wir immer wieder sehen, welche Kraft auch seine Herrlichkeit hat. Seine Herrlichkeit führt dazu, dass Dinge in Bewegung kommen. In der Apostelgeschichte lesen wir über ein Ereignis, das weit vorher liegt, nämlich da wird von Abraham erzählt, der sich auf den Weg gemacht hat, der sein Land verlassen hat. Und in Apostelgeschichte 7, Vers 2 steht, er aber sprach, liebe Brüder und Väter, hört zu, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er nach Haran wohnte. Die Herrlichkeit Gottes hat Abraham dazu bewegt, sich aufzumachen, aufzubrechen. Es war nicht irgendeine Überredungskunst oder, ja, geh mal dahin, das ist schön oder was auch immer, da gibt es tolles Buffet. Nein, es war die Herrlichkeit Gottes, die ihn dazu geführt hat. Die Herrlichkeit Gottes ist auch Gottes Antrieb. Die Herrlichkeit oder auch Ehre Gottes führt auch dazu, dass Gott sein Volk rettet. Psalm 106, Vers 7 bis 8. Unsere Väter in Ägypten wollten deine Wunder nicht sehen. Sie gedachten nicht an deine große Güte und waren ungehorsam am Meer, am Schilfmeer. Aber er half ihm um seines Namens willen, dass er kundtue seine Macht. Und ich merke, wie plötzlich sich meine Gedanken drehen und denke, um seines Namens willen? Und ich merke plötzlich, dass ich gar nicht im Fokus stehe. Er hat sein Volk nicht im Stich lassen können, weil seine Herrlichkeit in ihm liegt. Um seines Namens willen hat er das Meer geteilt, hat sein Volk versorgt, hat sein Volk hindurchgeführt. Ich profitiere davon, aber es geschieht um seines Namens willen. Gott weiß genau, wer er ist. Er weiß, welche Herrlichkeit in ihm wohnt. Er weiß genau, wer er ist. Ich glaube, es wäre schwer, wenn er das nicht wüsste, weil ich glaube, dann wäre er nicht Gott. Also Gott muss wissen, dass er Gott ist. Gott muss wissen, dass all seine Herrlichkeit in ihm liegt. Und so lässt er auch wenig anderes neben sich zu. Jesaja 42, Vers 8, ich der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen ruhmenden Götzen. Er weiß, wer er ist. Er weiß, er ist das Beste vom Besten. Und aus dem Grund möchte auch er nur das Beste vom Besten für dich und mich. Ich habe den Vers mehrmals lesen müssen und habe gedacht, boah, das ist, wenn ich sowas sagen würde, ich glaube, die meisten von euch würden sagen, ey, was für ein arroganter Schnösel. Was denkt der von sich? Ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinem Ruhm den Götzen. Aber da Gott weiß, wer er ist, da er weiß, welche Herrlichkeit in ihm ist, gibt es nichts anderes neben ihm. Vielleicht nochmal ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Stellt euch vor, ihr steht, seid im Straßenverkehr unterwegs, steht im Stau, plötzlich ist drei Autos vor euch, ist ein Unfall, jemand ist verletzt. Plötzlich steigt drei Autos hinter euch, jemand aus, rennt an euch vorbei, um dieser Person zu helfen, denn er oder sie ist Arzt. Es wäre doch, würde doch keiner auf die Idee kommen, zu sagen, ey, was für ein arroganter Typ, was macht der da? Sondern er weiß, jeder weiß genau, ey, das ist seine Aufgabe, seine Pflicht. Und er weiß auch genau, dass er dazu befähigt ist, dieser Person zu helfen. Genauso ist Gott. Er verkörpert alle Herrlichkeit und deshalb sagt er, ich lasse auch nichts neben mir zu. Das geht nicht, es funktioniert nicht, weil ich genau weiß, wer ich bin. Darum steht auch in den 10 Geboten, du sollst keine Götter haben neben mir. Weil alles andere, was neben ihm auf dem Thron wäre, ihn verfälschen würde. Es würde alles schlechter machen. Gott lässt das nicht zu. Wir sehen Gottes Herrlichkeit und seine Ehre in seiner Schöpfung, so wie wir das gerade beschrieben haben. Und das steht auch in Jesaja 43, Vers 7. Denn sie allein gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt. Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ich habe sie gemacht. Zu seiner Ehre sind wir geschaffen. Aus seiner Herrlichkeit heraus. Und dann möchte ich nochmal die Frage vom Anfang aufgreifen. Wo wir sagen, hey, wozu sind wir denn bestimmt? Was machen wir hier auf Erden? Wir sind zu seiner Ehre bestimmt. All das, was wir hier tun, darf ihn ehren, darf in seine Herrlichkeit münden, darf ihm Ruhm verschaffen. Und plötzlich wird die Frage, was ich tun soll und was ist das Richtige, nicht mehr so entscheidend. Es heißt nicht, tue ich das Richtige, sondern warum tue ich das, was ich tue? Vielleicht bist du so in einer Situation und sagst, ey, ich habe irgendwelche Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe. Welche Ausbildung mache ich? Wo gehe ich hin studieren? Welchen neuen Job nehme ich an? Diese Fragen werden plötzlich zweitrangig, wenn ich verstehe, dass all das, was ich tue, dazu dient, um Gott zu ehren. Seine Herrlichkeit bewegt so viel. Es ist nicht nur irgendwie was Statisches, sondern es ist letztendlich auch Gottes Motivation für seine Güte für uns. Jesaja 48, Vers 9 bis 11. Damit mein Name weiter gepriesen wird, halte ich meinen Zorn zurück. Ich beherrsche mich und vernichte euch nicht, denn meine Ehre steht auf dem Spiel. Doch bestrafen musste ich euch. Wie ein Silberschmied bin ich mit euch umgegangen. Er schmilzt das Silber im Feuer, um es von allen Schlacken zu reinigen, so habe ich euch zum Schmelzofen des Elends geworfen. Um meinetwillen will ich euch jetzt retten. Nur um meinetwillen. Mein Name soll nicht in den Schmutz gezogen werden. Nein, die Ehre, die mir zusteht, teile ich mit keinem anderen. Wir sehen das immer wieder an so vielen Stellen in der Bibel. Dass all das, was geschaffen ist, all das, was wir sind, in erster Linie dazu dient, ihm Ehre zu geben. Und ich frage mich, stelle ich mich da drunter? Ich merke, an so vielen Stellen in meinem Leben geht es um mich. Und wir sind in der Gefahr, da auch eine falsche Theologie draus zu machen. Wir sagen, ja, wir feiern Weihnachten, weil Weihnachten ist für uns. Gloria in excelsis Deo, steht da. Lukas 2, Vers 14. Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe. Und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Gott hat Frieden für dich bereit, aber die Ehre gehört ihm. Ich finde es, mich fordert das total heraus. Weil ich denke, hey, das ist doch Weihnachten, das haben wir noch vor kurzem gefeiert, das ist doch für uns. Jesus ist doch für uns gekommen. Wir profitieren unglaublich davon, dass Jesus sich aufgemacht hat, die Herrlichkeit Gottes verlassen hat. Aber die Ehre gehört Gott. Und es gibt noch so viele andere Stellen, wo wir immer wieder sehen, dass das Prinzip der Herrlichkeit, da wo Gott Ehre gebührt, da wo wir von Ehre und Ruhm sprechen, dass das Gottes Alleinanspruch ist. Selbst im Wesen von Christus sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Hebräer 1, Vers 3. Er, also Jesus, ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Selbst Wunder dienen dazu, Gott zu ehren und seine Herrlichkeit auszudrücken. Wir bitten oft an so vielen Stellen um Wunder, wo wir uns Veränderungen wünschen, wo wir uns Heilung wünschen. Aber der Kern von Wundern ist nicht deine Heilung in erster Linie, sondern es geht um Gottes Herrlichkeit auszudrücken. Boah, ist das herausfordernd, oder? Wir wünschen uns doch so sehr, dass Dinge in unserem Leben sich ändern, dass Wunder passieren. Aber ich glaube, wir müssen an manchen Stellen unsere Motivation hinterfragen. Wünschen wir uns in erster Linie ein Wunder, dass es uns besser geht? Oder wünschen wir uns, dass durch das Wunder, was an uns geschieht, Gottes Herrlichkeit sichtbar wird? Das ist ein feiner, aber doch großer Unterschied. In so vielen Dingen sehen wir immer wieder, die Herrlichkeit Gottes kommt zum Ausdruck. Selbst im Tod von Jesus ist die primäre Aussage, dass es um die Herrlichkeit Gottes geht. Johannes 12, Vers 27 bis 28. Mir ist jetzt sehr bange. Was soll ich tun? Was soll ich sagen? Vater, lass diese Stunde an mir vorbeigehen. Aber ich bin ja in diese Stunde gekommen, um sie durchzustehen. Und dann heißt es, Vater, bring du deinen Namen jetzt zu Ehren. Da sagt eine Stimme im Himmel, das habe ich bisher getan, ich werde es auch jetzt tun. Wir tragen oft die Überzeugung in uns, dass all das für uns geschehen ist. Und da ist auch was Wahres dran. Aber Jesu Tod geschah in erster Linie, um auch an dieser Stelle Gottes Herrlichkeit zu offenbaren. Zu sagen, es gibt keinen anderen Gott, der diesen Weg geht. Es gibt niemand anderen, der in solcher Art und Weise seine Herrlichkeit demonstrieren kann. Es gibt keinen, der dem gerecht werden kann. Und wir machen oft diesen Anspruch daraus, ja, das Kreuz, das ist für uns. Ja, das stimmt, das Kreuz ist für uns. Wir dürfen das in Anspruch nehmen, dass durch den Tod Jesu Christi wir gerettet sind. Aber in aller Linie, erster Linie passiert es zur Herrlichkeit Gottes. Ihm zur Ehre, seine Herrlichkeit zu offenbaren. Und ich finde, es ist oft so schwer für mich, das in meinem Leben so zu sehen. Wo ich denke, ja, ich nehme das gerne in Anspruch. Aber Gott, mit dem, was ich bin, was ich tue, wirklich ihm Ehre zu geben, tue ich das wirklich? Tod und Auferstehung sind zur Ehre Gottes geschehen. Philipper 2, Vers 9 bis 11. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und alle rufen wir laut Amen, weil das ist die Wahrheit, in der wir leben. Und dann kommt aber noch ein Satz danach, den überlesen wir oft. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Jesu Tod und seine Auferstehung, seine Erhöhung auf den Thron Gottes zu seiner Rechten geschieht, um Gott zu ehren, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Die Herrlichkeit, die auch in uns liegt, weil wir nach seinem Abbild geschaffen sind. Wir haben nur ein Problem. Wir sind sündige Menschen. Ach ja, da war ja was. Wir haben es verpasst, in dieser Herrlichkeit aufzublühen. Römer 3, Vers 23. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Die Herrlichkeit, das Beste vom Besten, das Beste, was du dir jemals vorstellen kannst, haben wir verloren. Das Problem von Sünde ist nicht, dass es dich schlechter macht. Das ist nicht wie so ein, ich habe ein bisschen gesündigt und da bin ich ein bisschen schlechter und jetzt bin ich dann noch ein Level abgerutscht, bin ich doch nicht so gut. Sünde macht dich nicht schlecht, sondern Sünde macht dich tot. Sünde schließt dich von dieser Herrlichkeit aus. Wir Menschen haben uns dazu entschieden, dieses Gewicht, diese Bedeutung, Kabot und Doxa, einzutauschen gegen etwas, was der Mensch geschaffen hat. Und wenn man sich das zum Beispiel in Römer 1, Vers 18 bis 23 durchliest, dann wird es irgendwie noch ein bisschen, kommt man sich plötzlich so lächerlich vor. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt sie ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott. Seine Werke, das Meer, die Berge, Kinder, nette Menschen, Männer und Frauen. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und seine göttlichen Wesen, sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm mit dem Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in Herzen, denen jede Einsicht fehlt, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Und im Psalm 106, Vers 20 steht, so tauschten sie Gott, der ihre Ehre ist, ein gegen ein Standbild eines Stieres, ein grasfressendes Vieh. Ein ganz schön schlechter Tausch, oder? Ich tausche Herrlichkeit gegen ein grasfressendes Vieh. Und ich denke mir, was haben wir da nur gemacht? Wir sind zur Herrlichkeit berufen. Wir sind dazu berufen, Gott zu ehren. Und tauschen es gegen ein grasfressendes Vieh. Ich weiß nicht, wie dein grasfressendes Vieh aussieht. Aber es gibt so viele Dinge, die stellen wir viel höher in unserem Leben. Und denen geben wir viel mehr Lob und Anerkennung und Ehre und Ruhm. Unsere eigene Karriere. Grandioser Sieg auf der PlayStation. Mein neues Auto. Mein Haus. Meine Familie. Sind alles keine schlechten Dinge. Aber welchen Rang nehmen sie ein? Ist das die Herrlichkeit, in der wir leben? Aber es gibt eine gute Nachricht. Das Evangelium verbindet uns wieder mit der Herrlichkeit Gottes. Kolosser 1, Vers 27 steht, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns. Christus, in dem sich alle Herrlichkeit widerspiegelt. In uns. Das heißt nicht Christus und du, sondern Christus in dir. Wir dürfen es neu verstehen, dass durch Christus in unserem Leben Gottes Herrlichkeit offenbar wird. Wenn Christus in seiner göttlichen Herrlichkeit in dein Leben trifft, in deine Wirklichkeit, in dein Hier und Jetzt, verändert es dein Leben. Es gibt deinem Leben Bedeutung, es gibt deinem Leben Ausrichtung und es gibt deinem Leben Sinn. Wir sind dazu berufen und bestimmt, von Anfang bis zum Ende, Gott zu ehren. Das ist unsere Bestimmung. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt, oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll den Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Steht in Kolosser 3, Vers 17. Alles, was wir tun, darf Gott ehren. Und ich merke, oh, manche Dinge, die ich in meinem Leben tue, die ehren Gott nicht wirklich. Plötzlich haben wir da wieder diese Exklusivität. Manche Dinge passen nicht zusammen und ich merke, da muss ich auf manche Dinge verzichten. Muss ich manche Dinge ausschließen? Muss ich an mir arbeiten? Wo ich merke, boah, da habe ich schlechte Gedanken über Menschen. Da tue ich nicht das Richtige. Da laufe ich manchmal mit Scheuklappen so durch das Leben und sehe nicht, was links und rechts von mir passiert. Aber wir dürfen alles tun, um Gott zu ehren. Und ich wünsche mir das so, dass wir eine neue Sehnsucht danach entwickeln. Eine Sehnsucht nach dieser Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit in unserem Leben im Hier und Jetzt zu sehen. Und in Jesaja 26, Vers 8 wird es wunderbar ausgedrückt. Herr, insbesondere erwarten wir, dass du auf dem Weg deiner Gerichte zu uns kommst. Wir sehnen uns danach, dass du unsere Erinnerung neu mit dem füllst, was dein Name bedeutet. Ich möchte solche Sehnsucht haben in mir. Zu verstehen, was Gottes Name bedeutet. Dass mein Leben mit seiner Herrlichkeit gefüllt ist. Und dass alles, was ich tue, Gott ehren darf. Alles, was existiert, ist dazu berufen, Gott zu ehren. Auch die Gemeinde, die Kirche ist dazu berufen, Gott zu ehren. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und in Ewigkeit. Das kann es auch manchmal herausfordern. Aber ich denke, ja, Gemeinde ist doch für uns. Da wollen wir uns doch wohlfühlen. Oder du sagst, boah, ich weiß nicht so recht. Heute fühle ich mich nicht so gut. Ist ja auch kalt draußen. Und der Weg, der ist ja auch so weit. Es geht in erster Linie nicht um dich. Sondern es geht darum, dass wir Gott als Gemeinde ihm die Ehre geben. Klar, Gemeinde soll ein Ort sein, wo du dich wohlfühlst, wo du mit deinen Sorgen kommen kannst, wo du Dinge ablassen kannst, wo du dich füllen lassen kannst. Aber in erster Linie ist Gemeinde dazu bestimmt, Gott zu ehren. Wir finden diesen Begriff der Herrlichkeit, dieser Ehre Gottes in so vielen Dingen in der Bibel. Es ist so bestimmt, es ist so essentiell. Wir sehen das sogar im menschlichen Tod. Johannes 21, Vers 17 steht, Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbar würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Herrlichkeit im Tod? Boah, ich finde das eine steile Aussage. Aber warum ist es so? Weil der menschliche Tod nicht das Ende ist, sondern er ist erst der Anfang. Denn die Herrlichkeit Gottes gibt uns eine Perspektive für die Ewigkeit. Die Ewigkeit, von der wir am Anfang gesprochen haben, dass Gott ewig war und ewig sein wird. Habakuk 2, Vers 14. Wie das Wasser der Meere füllt, so wird die Erde einmal erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Kolosser 3, Vers 4. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Das, was wir hier erleben, ist nur ein Bruchteil von dem, was auf uns wartet. Ich habe hier mal so ein Seil mitgebracht, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Und ihr seht hier dieses silberfarbene markierte Ende. Das ist dein Leben. Das ist das, worauf wir Tag ein Tag aus unseren Fokus legen. Das hier ist die Ewigkeit. Leo, du darfst einmal das Seil hier nehmen und einfach mal laufen. Oh, Ewigkeit ist ganz schön lang, ne? Ja, der Raum reicht nicht aus. Und du musst jetzt, glaube ich, bis nach draußen laufen. Zieh dir vorne eine Jacke an. Es ist kalt. Das kleine Stück ist das, wo oft unser Fokus drauf liegt. Aber Teilhabe an der Ewigkeit Gottes. Ich möchte diese Perspektive neu bekommen. Zu sehen, was es heißt, im Jetzt und Hier die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben zu sehen und ihm dafür die Ehre zu geben. Aber was es in Wirklichkeit heißt, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Die Ewigkeit in der Anwesenheit des Besten vom Besten. In der Ewigkeit verbringen mit der Herrlichkeit Gottes. In der Ewigkeit ihm Ruhm und Anerkennung zu geben. Weil er derjenige ist, der es verdient. Ich weiß nicht, was es mit euch macht. Ob ihr euch das herausfordert oder sagt, Ewigkeit ist so schwer für mich zu begreifen. Ja, das ist für uns schwer zu begreifen. Aber ich möchte uns erinnern, dass es eine Perspektive gibt, die weitaus größer ist. Und zu sehen, was die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben bedeutet. Dass in all dem, was wir tun und sagen, wir Gott die Ehre geben dürfen. Und wie immens und groß das ist, das scheinen wir manchmal nicht zu begreifen. Und ich habe euch zum Abschluss nochmal ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, wir können das sehen. Man sieht nicht viel, richtig? Das ist ein Foto aus dem Weltall. Also man hat 1977 hat man die Voyager auf eine Reise geschickt. Hat gesagt, so flieg los, so weit du kannst. Und irgendwann hat man gesagt, so stopp, jetzt halt mal an und dreh dich um. Und mach mal ein paar Fotos. Das Foto ist entstanden circa 6 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Und was man auf dem Foto sieht, vielleicht gucken wir uns mal das nächste Bild an. Gleich kommt's, da. Seht ihr diesen Pfeil und diesen kleinen weißen Punkt oder hellblauen Punkt. Das Bild heißt The Pale Blue Dot, der hellblaue Punkt, 6 Milliarden Kilometer von unserer Erde entfernt. Und das, was wir da sehen, das sind wir. Das ist unsere kleine, schöne Erde. Ist sie nicht niedlich? Und der Astronom Carl Sagan hat zu diesem Bild gesagt, dieser Punkt ist hier. Er ist unser Zuhause. Wir sind das. Darauf hat jeder, von dem ihr je gehört habt, jeder Mensch, der je gelebt hat, sein Leben gelebt. Die Summe aller unserer Freuden und Leiden, tausende von selbstbewussten Religionen, Ideologien und Wirtschaftsformen, alle Jäger und Sammler, alle Helden und Feiglinge, alle Schöpfer und Zerstörer von Zivilisation, alle Könige und Bauern, alle verliebten jungen Paare, alle hoffnungsvollen Kinder, alle Mütter, alle Väter, alle Erfinder und Entdecker, alle Morallehrer, alle korrupten Politiker, alle Superstars, alle obersten Führer, alle Heiligen und Sünder in der Geschichte der Menschheit lebten dort auf diesem Staubkörnchen, das im Sonnenlicht tanzt. Und man denkt sich, boah, ich fühle mich so klein. Du bist klein. Aber in deinem kleinen Wesen möchte Gott dir in all seiner Herrlichkeit begegnen. Er möchte mit dir hier auf Erden und vor allen Dingen in Ewigkeit die Zeit verbringen. Er möchte, dass du ihn hier auf Erden ehrst und rühmst und noch mehr in alle Ewigkeit. Und genau aus diesem Grund hat er all sein Gewicht, all seinen Wert Mensch werden lassen. Fahrstuhlprinzip. Wenn ihr in den Fahrstuhl steigt und ihr nach oben wollt, gibt es auf der anderen Seite ein großes, schweres Gewicht, was nach unten sinkt. Und in unserem Leben ist das Jesus Christus, der die göttliche Herrlichkeit verlassen hat, zu uns hinabgestiegen ist, damit wir Teil seiner Herrlichkeit sein können. Ich weiß, das waren jetzt viele Bibelstellen und eine Menge Input. Aber ich finde es so wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen und sagen, ey, wozu sind wir hier? Das, was du tust, das, was du machst, ist nicht belanglos, ist nicht ohne Bedeutung. Das, was du tust und was du machst, hat Bedeutung darin, wenn du verstehst, dass es darum geht, Gott die Ehre zu geben, ihn an erste Stelle zu stellen, seine Herrlichkeit zu erkennen. Ich möchte euch jetzt zum Schluss dieser Predigt einladen, einmal aufzustehen. Dann werden wir auch ein bisschen wieder fitter und wir werden gleich noch ein bisschen im Lobpreis vor Gottes Angesicht stehen. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, ey, ich möchte neu erkennen, was diese Herrlichkeit für mich bedeutet, wer dieser Gott für mich ist. Ich möchte neu Gott in den Mittelpunkt meines Lebens stellen. Oder wieder neu, weil ich vergessen habe, wer er eigentlich für mich ist, wer er für mich bedeutet. Dann lade ich dich ein, einfach dich danach auszustrecken. Einfach auch als Zeichen nach außen. Und ich möchte für dich beten. Vater, ich danke dir, dass du weißt, wer du bist. Dass du weißt, dass du der Beste vom Besten bist. Und dass du dir aber nicht schade genug bist, in unser Leben zu treten. Um Herrlichkeit in unser Leben, deine Herrlichkeit in unser Leben zu bringen. Dass wir verstehen, dass wir dazu berufen und geschaffen sind, dir Ehre zu erweisen mit all dem, was wir tun und was wir sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns so eine Sehnsucht in unsere Herzen legst. Sehnsucht danach, deine Herrlichkeit zu sehen. deine Herrlichkeit zu verbreiten, durch das, was wir tun und was wir sagen. Und da, wo wir das immer wieder verfehlen, möchte ich dich um Vergebung bitten. In der Gewissheit, dass du uns vergeben willst, wenn wir ehrlich und aufrichtig zu dir kommen. Möchte ich bitten, dass wir immer wieder den Neuanfang wagen. Weil deine Perspektive für uns viel größer ist als das, was wir jetzt sehen. Als die Zeit, die wir hier auf Erden verbringen. Du hast eine Perspektive für uns für die Ewigkeit. Dafür möchte ich dir danken. Amen.